Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt für den heutigen Sonntag steht im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums, Verse 38 bis 42. Lukas 10, Verse 38 bis 42 und lautet: Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf, und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Liebe Gemeinde, es klingt immer gut, wenn jemand davon redet, Gott zu dienen oder für Jesus im Einsatz zu sein. Und es ist doch überhaupt nichts Falsches, wenn ein Mensch mit seinem Handeln oder seinem Einsatz Jesus dienen möchte, wenn es denn in der rechten Einstellung geschieht, wenn also der Einsatz eine Frucht des Glaubens ist. Häufig aber verbirgt sich hinter der Absicht, Jesus zu dienen, nichts anderes als fromme Werkerei oder religiöser Idealismus. Menschen möchten mit ihrem Dienst für Jesus Gott gefallen und irgendwelche Pluspunkte bei ihm sammeln oder eben auch mit ihrer Frömmigkeit vor den Menschen glänzen. Indem Jesus das Hören auf sein Wort als das gute Teil bezeichnet, rückt er die Prioritäten für uns zurecht. Wir bedenken im ersten Teil unserer Predigt dieses Geschehen im Haus von Maria und Martha in Bethanien, um dann im zweiten Teil unsere Schlussfolgerungen daraus zu ziehen im Blick auf uns. Kommen wir zum ersten Teil und sprechen über Maria und Martha. Wir lesen in unserem Predigtext: Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Auch wenn Lukas den Namen des Dorfes nicht nennt, so dürfen wir davon ausgehen, dass es Bethanien war, ein Dorf ganz in der Nähe von Jerusalem. Johannes berichtet ja in seinem Evangelium in Kapitel 11, dass Maria und Martha mit ihrem Bruder Lazarus in Bethanien wohnten. Will sagen, sie hatten dort ein Haus. Die drei Geschwister bewiesen Gastfreundschaft. Martha hatte ein offenes Herz und öffnete Jesus mit seinen Jüngern die Tür. Aber wie das so ist, Gäste machen Arbeit. Essen musste zubereitet werden, der Tisch musste gedeckt werden, Wasser musste besorgt werden und was immer sonst noch zu tun war, Martha packte es an. Sie war offensichtlich praktisch veranlagt und sie sah, was zu tun nötig war und zögerte auch nicht, ihre Hände zu regen, damit sich ihre Gäste in ihrem Hause wohlfühlten und es ihnen an nichts fehlte. Nun sagt Jesus nicht, dass das, was Martha tat, schlecht wäre. Wir dürfen ihr auch nicht unterstellen, dass Martha sich bei Jesus einschmeicheln wollte oder gar, dass sie mit ihrem Dienst für Jesus und seine Jünger irgendetwas verdienen wollte. Wir unterstellen ihr einfach eine ganz normale und echte gastfreundliche Gesinnung. Gastfreundschaft ist nicht nur eine schöne Geste, sondern sie wird sogar in der Heiligen Schrift geboten, etwa wenn Petrus sagt: Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Oder der Schreiber des Hebräerbriefes sagt: Gastfrei zu sein vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Hebräer 13, Vers 2. Also deswegen ist überhaupt nichts Schlechtes oder Verwerfliches am Handeln der Martha. Bei Maria und Martha jedoch war ein Größerer eingekehrt als ein bloßer Mensch oder auch ein Engel. Es war Jesus. Er hatte mehr zu sagen als ein normaler menschlicher Gast. Er war und ist ja der Sohn Gottes. Das war ihm äußerlich nicht anzusehen, denn er sah ja ganz und gar aus wie ein normaler Mensch. Aber was er zu sagen hatte und auch sagte, das war anders als das, was die Schriftgelehrten zu jener Zeit von sich gaben. In der Botschaft Jesu war Trost und Hilfe. Er erklärte den Menschen das Evangelium. Er zeigte ihnen, dass er von Gott gekommen war, um die Menschen zu erlösen. Er lehrte keine Gesetzesfrömmigkeit wie die Pharisäer und Schriftgelehrten ihrer Zeit. Bei dieser Art Frömmigkeit musste man sich anstrengen, das Gesetz Gottes zu erfüllen, ohne es je erfüllen zu können. Man musste stets darauf achten, dass der Handschlag, den man im Begriff war zu tun, auch wirklich dem Willen Gottes entsprach. Jesus hingegen sprach von der gnädigen Gesinnung Gottes, von seiner Liebe zu den Menschen, von der Vergebung der Sünden. Vielleicht erklärte Jesus Maria auch seinen bevorstehenden Opfertod für die Sünden der Welt. Auf jeden Fall war das, was Jesus verkündigte, so bedeutsam, dass Maria, Marthas Schwester, sich überhaupt nicht um ihre Gäste bemühte, sondern Jesus einfach zuhörte. Sie merkte, hier kommt es nicht darauf an, diesem Menschen und seinen Jüngern eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, sondern sie erkannte, dass Jesus höchst bedeutsame Dinge zu sagen hatte, Dinge, die sie interessierten, bei denen sie hellhörig wurde, die sie und ihr Verhältnis zu Gott betrafen. Bei ihr ging in Erfüllung, was der Prophet Jesaja von Jesus geweissagt hatte. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten, alle Trauernden. Jesaja 61, 1 und 2. Kurzum, das, was Jesus sagte, das hatte ihr bis dahin noch niemand gesagt. Und es war so unerhört neu und bedeutsam, dass sie deswegen ganz vergaß, ihren Gastgeberpflichten nachzukommen. Daran jedoch erinnerten sie die Worte der Martha. Es war schon eine Art Vorwurf an Jesus, dass er das Ohr ihrer Schwester so sehr beanspruchte, dass diese sich nicht um ihre Gastgeberpflichten scherte. Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Genau. Jesus könnte ja einfach mal seinen Mund halten und Maria für die Arbeit in Küche und am Tisch freistellen. Als ob Jesus die Gastfreundschaft nicht genießen wollte, und als ob es einer Maria nicht auch anstünde, Jesus und seinen Jüngern zu dienen. Immerhin war der Gast ja doch des Dienstes würdig. Umso mehr erstaunt die Antwort Jesu. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Was in aller Welt hatte Maria denn besser gemacht? Wir lesen von ihr. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Offensichtlich gefiel es Jesus, dass Maria auf sein Wort hörte, mehr als die Mühe, die Martha sich als Gastgeberin machte. Immerhin ist Jesus gekommen, um den Menschen zu dienen, nicht umgekehrt. Er sagte ja einmal, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Auch an anderer Stelle, als es im Gespräch mit den Jüngern darum ging, wer denn der Größte unter ihnen sei, sagte Jesus, der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Und Jesus fügte dann hinzu, Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Lukas 22, 26 und 27. Das gerade ist ja das Erstaunliche an Jesus, dass er nicht zuerst darum bemüht ist, die Menschen zum Dienen zu motivieren, sondern dass er selbst den Menschen dient. Er hat das zeichenhaft getan, indem er wie ein Haussklave seinen Jüngern die Füße wusch. Aber besonders natürlich darin, dass er die Sünden der Welt auf sich genommen und darunter gelitten hat und gestorben ist. Auch ist es so, dass er keines Dienstes von Seiten der Menschen bedarf, denn er ist ja Gott, der den Menschen gibt, was sie brauchen. Er ist ja nicht auf den Dienst der Menschen angewiesen, so als hätte er keine anderen Hände als unsere Hände. Im Zeichen dieses Dienstes Jesu stand auch, dass Maria ihm zuhörte. Jesus diente ihr mit den Gaben, die er zu geben hatte. Sein Dienst hatte gegenüber allem, was Menschen tun konnten, Vorrang. Sein Wort und Werk standen über allem anderen. Und das war das Gute, was Maria offenbar erkannt hatte und dem sie sich stellte. Sie ließ es zu, dass Jesus ihr Gottes Wort sagte, dass er ihr das Alte Testament erklärte, so dass sie glauben konnte und durch den Glauben das Heil in Christus hatte. Das war das gute Teil, das sie erwählt hatte. Und Jesus ließ es nicht zu, dass ihr das entging. Und das bedeutete, er schickte sie nicht in die Küche. Essen und Trinken war nicht so wichtig wie die Worte Jesu. Die Küche konnte warten. Damit kommen wir zum zweiten Teil und sprechen eben über das gute Teil. Was heißt das denn? Wir sollten die Worte Jesu recht erwägen. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Mit diesem Wort sagt Jesus, dass das Hören auf sein Wort das Bessere ist, was ein Mensch tun kann. Besser als alle anderen Aktivitäten im Reich Gottes. Wir sollten dies wieder neu erkennen. Wir sehen schon im Alten Testament, wie Gott sein Volk darauf aufmerksam macht, indem er das Hören gebietet. Durch Mose ließ er sein Volk wissen: Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. 5. Mose 6, Vers 4. Jahrhunderte später musste ein Jeremia klagen: O Land, 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 höre des Herrn Wort. Jeremia 22, Vers 29. Wieder und wieder hatte Gott Propheten zu seinem Volk gesandt, die sein Wort verkündigen sollten, und das Volk hätte gut daran getan, doch zu hören, was sie sagten. Aber Gott klagte durch den Propheten Jesaja: Ich rief, und ihr habt nicht geantwortet. Ich redete, und ihr habt nicht gehört, sondern tatet, was mir nicht gefiel, und erwähltet, wonach ich kein Verlangen hatte. Jesaja 65, Vers 12. Es ist eine große Tragik, dass Gott redet, aber die Menschen nicht hören wollen. Im Normalfall wollen die Menschen nicht hören, sondern selber reden. Sie wollen selbst verfügen, was geschehen soll, wie sie leben wollen und was gelten soll. Diesem Bedürfnis entsprechen die Politik und die Medienindustrie, die uns heute volltexten. Obwohl diese nichts anderes darstellen als einen groß angelegten Versuch, über die Köpfe der Menschen zu herrschen, lassen es sich die Menschen doch gefallen. Und das ist es, was ihre Illusionen bestätigt, was sie ohne kritische Rückfragen gutheißen, wozu sie Beifall klatschen. Dass sie dabei von einem anderen als dem gnädigen Gott vereinnahmt werden, nehmen sie gerne in Kauf, denn das, was sie hören, entspricht eben ganz ihrem Sinn. Und bei dem, was ihnen heute vorgetragen wird, müssen sie nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden, sondern sie können alles und jeden gelten lassen. Und damit rechtfertigen sie dann auch ihre Lustverfallenheit, ihre Glücksgefräßigkeit und eben die Sünden, die sie in deren Folge tun. Ja, sie haben kein Problem damit, dass man sie zu einem politisch korrekten Handeln und Denken motiviert, denn die politische Korrektheit wird ihnen als der Inbegriff des diskriminierungsfreien und quasi paradiesischen Miteinanders verkauft. Kurz, es findet das statt, was Paulus an Timotheus schreibt. Es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. 2. Timotheus 4, Vers 3. Und deswegen wollen die Menschen nicht, dass Gottes Wort öffentlich gepredigt wird und drängen den christlichen Glauben in die Privatsphäre zurück. Kurz, der normale Mensch sieht und versteht nicht, dass er der Worte Christi bedarf. Sein Sinn ist verblendet und er erkennt das Licht des Evangeliums nicht. Dieses Denken findet auch seine fromme Variante bei den sogenannten Christen, bei den religiösen Menschen. Der religiöse Mensch meint, er müsse ja das Seine dazu tun, um vor Gott leben zu können. Er müsse an sich arbeiten, um Jesus ähnlicher zu werden. Er müsse gegen die Sünde kämpfen, um nicht zu fallen. Er müsse sich in der Gemeinde engagieren, um die Gaben, die ihm Gott gegeben hat, nicht brach liegen zu lassen. Kurz, er versteht das Christsein als Aufforderung zum Handeln, so ähnlich wie bei den Pharisäern und Schriftgelehrten zur Zeit Jesu. Doch unter der Hand verwandelt sich so dieses Leben vor Gott zu einem einzigen Stress. Und so sind dann die Martha-Christen. Sie packen was an und sie kriegen auch was auf den Tisch, will sagen, sie haben vielleicht sichtbaren Erfolg im Leben und in ihrem Dienst und denken, sie müssten Gott dienen, um bei ihm akzeptiert zu sein. Die Bibel aber sieht das ganz anders. Vor allem menschlichen Handeln, auch vor allem Christsein, vor allem christlichen Dienst, steht das Hören. Das Hören auf Gottes Wort, das Hören des Evangeliums, das Jesus ja nicht nur verkündigt hat, sondern das er auch mit seinem Leben, seinem Leiden und Sterben und seiner Auferstehung hat Wirklichkeit werden lassen. Und deshalb ist es so wesentlich, erstmal innezuhalten und durch sein Wort Gott richtig kennenzulernen. Dabei denke ich zuerst an die regelmäßige Predigt im Gottesdienst, durch die ein Mensch mit dem Wort Gottes in Verbindung gebracht wird. Ich setze voraus und gehe davon aus, dass diese Predigt schriftgemäß ist und nicht wie in vielen Kirchen und Freikirchen üblich der Darstellung frommer Klischees dient. Wo immer Gottes Wort recht verkündigt wird, hat ein Mensch die Chance, Gott kennenzulernen. Gott gebe uns wieder Pastoren und Prediger, die sein Wort so verkündigen können, dass Menschen so wie Maria das Evangelium hören können. Und das heißt auch, dass Gottes Wort verkündigt werden muss. Wer nicht an Christus glaubt, wird nur selten zur Bibel greifen und auf diese Weise mit dem Wort Christi in Verbindung kommen. Und deshalb hat Jesus die Verkündigung seines Wortes geboten, und es ist vor Gott recht, wenn ein Mensch diese Aufgabe erkennt und sich für den Dienst eines Pastors zur Verfügung stellt. Es ist notwendig, dass ein solcher Prediger des Evangeliums die Menschen mit dem Wort Gottes anspricht. Denn nur so können sie es hören, zur Erkenntnis Christi und zum Glauben kommen. Der Glaube, so sagt es ja die Schrift, kommt aus der Predigt und die Predigt durch das Wort Gottes. Römer 10, Vers 17. Natürlich dient auch die persönliche Beschäftigung mit der Bibel diesem Ziel und es sei jedem empfohlen, sich täglich dafür Zeit zu nehmen. Ich will auch nicht unerwähnt lassen, dass ein Theologiestudium, so es tatsächlich zum Hören auf die Schrift führt, diesem Ziel dient. Kurz, sich Zeit zu nehmen, um Gottes Wort zu hören, ist ein großes Vorrecht, ein großes Gut. Und Gott möchte, dass wir ihm zuhören. Was sagt denn Gottes Wort? Nun, sein Wort ist nicht in erster Linie Ethik, eine Handlungsanweisung, eine Aufforderung zur guten Tat, sondern es spricht von dem Werk Jesu Christi, von dem Werk Gottes in seinem Sohn. Es zeigt uns Gott als den Erretter. Es zeigt uns Gott in seinem Sohn als Diener. So ist Gott. Es macht deutlich, dass Gott in seinem Sohn die Welt mit sich versöhnt hat. Es zeigt uns einen Gott, der dem, der nichts hat, und der gerade deswegen zu ihm kommt, mit Barmherzigkeit begegnet. Es zeigt dem, der ein schlechtes Gewissen hat, wegen all der Sünden und Versäumnisse in seinem Leben, dass Gott ihm um Jesu Christi willen die Sünden vergibt. Es bleibt dem Menschen nichts anderes, als zu glauben, dass es der Zusage Gottes gemäß ist, dass er die Sünden vergibt und dass der Mensch, der an ihn glaubt, gerecht ist. Sagt nicht Gott: Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Was einst bei Abraham offenbar wurde, gilt heute ganz genauso. Abraham glaubte Gott, und Gott rechnete ihm diesen Glauben zur Gerechtigkeit. Und das bestätigt der Apostel Paulus im Neuen Testament ausdrücklich, wenn er sagt: Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus Christus. Und eben dieser Glaube lebt aus dem Hören des Wortes Gottes. Gottes Wort ist des Weiteren auch keine Erlebnisanweisung. Es geht Gott nicht darum, uns mit allerlei angenehmen Erfahrungen zu beglücken, damit wir diese Erfahrungen als Manifestation Gottes ansehen und meinen: Ja, ich habe jetzt eine funktionierende Beziehung zu Gott. Nur zu schnell sind wir dabei, den Glauben fahren zu lassen und nach Erlebnissen Ausschau zu halten, etwa in der Form, dass Gott es hinkriegt, unser Leben so zu managen, dass alles klappt, dass es gut geht, dass wir für wenig Geld viel kriegen, dass wir einen tollen Urlaub erleben, dass Gott den grantigen Kollegen in seine Schranken weist, dass er die missratene Tochter wieder auf die rechte Bahn bringt, dass im Job alles stimmt und rund läuft und dass Gott uns im gegebenen Fall von einer unheilbaren Krankheit heilt. Kurz, wir machen Gott zum Erfüllungsgehilfen unserer Vorstellungen. Wir zweifeln an seiner Güte, wenn es uns schlecht geht. Wir sind mit ihm unzufrieden oder hadern gar mit ihm, wenn es zu einer Lebenskrise kommt. Doch Gott hat uns nicht in Aussicht gestellt, uns vor allem Bösen zu bewahren, sondern versprochen, dass auch das Böse, das uns widerfährt, zu unserem Besten dienen muss. Also sollten wir zuerst und vor allem hören, was Gott uns durch Jesus zu sagen hat. Lassen wir allen frommen Aktivismus, unser Bestreben, besser zu werden, unsere Gemeindebauprogramme oder unsere politischen Aktivitäten, lassen wir das erstmal anstehen und hören, was uns Gottes Wort sagt. Und lassen wir es uns von Gott vorgeben, geben, was wir tun sollen, und es dann tun im Glauben an die Zusagen, die er uns in seinem Wort gibt. Wer immer meint, seine Hände in der Sache Gottes regen zu müssen, ohne vor Augen zu haben, dass Gott es ist, der alles gibt, auch die Möglichkeit zum Dienst und dann die Frucht des Dienstes. Wer immer meint, seine Hände in der Sache Gottes regen zu müssen, der handelt nur zu schnell aus Unglauben, und dann ist seine Arbeit eine geistlose, fromme Betriebsamkeit. Ein Dienst, der nicht aus dem Hören auf Gottes Wort und aus dem Glauben, aus dem Vertrauen auf die Zusagen Gottes kommt, ist fruchtlos. Und deswegen ist es besser, zuerst und vor allem auf Gottes Wort zu hören und seine Verheißungen vor Augen zu haben, wenn man sich anschickt, etwas anzupacken. Und das gilt auch von all dem, was wir mit unserer beruflichen Arbeit tun, nicht nur bei dem, was wir meinen, spezifisch für Gott oder seine Gemeinde zu tun. Wir haben an einer anderen Stelle gehört, dass der Christ Christus gehört, dass er ein Leibeigener Christi ist und ihm darum auch dient. Aber wir wollen heute erkennen, dass der Dienst ihn nicht zu einem Christen macht, sondern vielmehr das Hören auf Gottes Wort und der Glaube an die Zusagen des Evangeliums. Lasst mich zum Schluss kommen. Schon Mose, der große Mann Gottes im Alten Bund, hatte geweissagt im Blick auf Jesus: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Den sollt ihr hören. 5. Mose 18, Vers 15. Und genau das war es, was Maria tat. Sie hörte Jesus zu. Auch wenn Jesus heute nicht mehr sichtbar unter uns weilt, er ist unsichtbar gegenwärtig und kommt zu uns in seinem Wort, das er durch die Propheten und die Apostel geredet hat, also im Heiligen Geist, durch die Heilige Schrift und wo immer diese rein verkündigt wird. Und so gebe es uns Gott, auch heute sein Wort zu hören und das große Gut, das gute Teil, das Vorrecht zu erkennen, das wir mit seinem Wort haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.